Hallo und herzlich willkommen zum Genderswap-Podcast. Ich bin Judith.
Und ich bin Lena. Heute reden wir in unserer zweiten Folge zum Thema Liebe, Sex und Romantik im Rollenspiel über Regelmechanismen, die das Ganze abbilden. Und unser Medienthema ist die Comicreihe Saga. Wir hatten in der letzten Folge ja generell darüber gesprochen, Romantik und Liebe im Rollenspiel, warum, weshalb, wieso und was finden wir daran? Ob. Und dann hatten wir ja als zweites Thema noch so gedacht, okay, aber wie wird das in verschiedenen Spielen denn so gehandhabt von den Regel- und Erzählmechanismen her?
Wir hatten ja auch in der letzten Folge festgehalten, dass es ein Thema ist, was häufig, finden wir, in Kampagnen oder in längeren Spielen eine Rolle spielt. Es gibt aber natürlich auch Spiele, die eigens dafür ausgelegt sind, dass sie Beziehungen oder das sich verlieben oder auch die Sexualität in den Mittelpunkt stellen. Und da möchten wir jetzt heute über diesen Gegensatz möchten wir auch so ein bisschen reden. Oder nicht Gegensatz, sondern diese unterschiedlichen Herangehensweisen an das Thema.
Genau, und wir hatten euch ja auch nochmal gefragt auf Twitter, was kennt ihr denn so für Spiele, die das als Thema oder als Regelmechanismus drin haben? Und auch nochmal vielen Dank für die ganzen Antworten und Vorschläge und Hinweise. Wir haben es gar nicht geschafft, uns all die Systeme jetzt im Detail anzugucken, die ihr uns genannt habt, aber zumindest so einen groben Überblick haben wir uns durchaus verschafft. Aber vielleicht fangen wir mal an mit der Frage, muss das denn überhaupt sein? Also kann man, sollte man Sex und Liebe in Regeln gießen?
Puh, eine sehr gute Frage. Ja, ich glaube, auch hier gilt, wie bei allen möglichen anderen Dingen im Rollenspiel, was man halt so für sein Spiel braucht. Also ist das nur Fluff? Wird das rein erzählerisch abgehandelt? Hat das im Spiel selber Konsequenzen und muss deshalb einer Regel unterworfen werden? Halt so als Beispiel wären viele PBTA-Spiele wie Monster Hearts denkbar, die das so im System verankert haben, dass es ja da auch darum geht, so ein bisschen ja so die Macht auszuspielen und sowas. Deswegen würde ich sagen, das kommt vollkommen darauf an, mit welcher Absicht man Rollenspiel spielt und welche Art von Spiel man gerne mag, ob das jetzt Regeln braucht oder nicht.
Ja, das ist ein guter Punkt. Man kann ja immer alle Dinge mit mehr oder weniger Detailgrad ausspielen. Man kann ja auch beim Thema Recherche sagen. Man wirft eine Probe, der Charakter geht in die Bibliothek, kommt 3 Stunden später mit der Information wieder. Oder man kann halt detailliert ausspielen, der Charakter wird da reinkommen, was er sich da anguckt, was er findet, wen er dabei vielleicht noch trifft und so weiter. Also das sind ja immer so Vorlieben, was man gerne im Spiel wie sehr thematisiert haben möchte. Und das geht natürlich auch für den ganzen Romance-Liebe-Sex-Bereich.
Das ist ja auch, also Stichwort Simulationistik, gerade die traditionelleren Systeme gehen ja auch an so Wirtschaftssimulationen und so ran, würde ich sagen. Also da hatte ja DSA teilweise auch Anwandlungen oder in andere Formen von Simulation. Und da ist dann die Frage, braucht dann so ein System quasi auch eine sich simulationistisch anfühlende Erweiterung für das Thema Sex?
Das ist die Frage, genau. Ich denke mal, im Prinzip muss man unterscheiden zwischen Systemen, die Regeln für alles Mögliche anbieten und unter anderem halt auch für Sex oder für Beziehungen, und Systemen, bei denen das so ein Teil des Spiels ist, dass es in den Regeln auch so drin ist, dass es ein Teil der Erzählung und ein Teil des Grundgerüst des Spiels ist. Also ich denke, man kann das so mehrere Kategorien von Spielen einsortieren. Ja, die einen haben halt Regeln für alles Mögliche und unter anderem halt auch für Liebe oder Sex, aber es ist jetzt kein besonderer Fokus darauf, sondern es sind dann meistens Systeme, die sowieso relativ viel Weltsimulation drin haben. Es gibt Spiele, die haben es als Teil des Spiels drin, es ist ein Teil der Erzählung und es wird auch ermutigt, das Thema einzubauen. So als eine Art Zwischending gibt es Spiele, die haben solche Beziehungs- und Romantikthemen drin, aber eher für zum Beispiel zwischen den Abenden oder als Hintergrundmotivation des Charakters oder als ein langfristiges Ziel, was man so zwischen den Sessions abhandeln kann. Und als letztes gibt es dann natürlich Spiele, die explizit nur auf Romantik, Sex und Liebe abzielen. So, das sind so die 4 Kategorien, die wir gefunden haben. Zum Beispiel jetzt, wenn man die PBTA-Systeme nimmt, die haben ja nicht unendlich viele Spielzüge, die man auswählen kann. Und die sind ja immer darauf ausgelegt, dass sie genau darauf zugeschnitten ist, was für eine Art von Geschichte und was für eine Art von Setting man damit bespielt oder Genre, je nachdem. Das heißt, wenn es bei Monster Hearts von ungefähr 10 Spielzügen, die man machen kann, halt einer ist Turn Someone On, dann ist natürlich auch klar, das ist auf jeden Fall etwas, was im Spiel auch drin sein soll.
Ja, Monster Hearts können wir ja vielleicht auch ganz kurz was zu sagen, weil das ist tatsächlich eins, was wir beide schon gespielt haben, wenn ich das richtig sehe. Ne? Bei Monster Hearts geht es halt um übernatürliche Teenager. Also so im klassischen Sinne Vampire, Werwölfe, Dämonen, von Dämonen besetzte Jugendliche und teilweise aber auch so aus anderen Kulturkreisen, so japanische Geister. Und es geht dann aber speziell auch um das sexuelle Erwachen dieser Teenager und um die sexuellen Irrungen und Wirrungen und Desorientierung, um Scham, um Wagemut und alle diese Dinge, die so mit dem sexuellen Erwachen zu tun haben. Das heißt, es ist ganz explizit auch in dem Spiel gewollt, dass sich die Charaktere und dann natürlich auch die Spielerinnen mit dem Thema auseinandersetzen, was den Charakter anmacht und wie er das ausleben möchte und wie er das nicht schafft oder schafft und mit wem und weshalb er dann ja im Prinzip Vor- oder Nachteile über einen anderen Charakter erlangt, indem er diese Sex-Moves, dieses Turn Someone On und so durchgeführt hat.
Genau, das ist also ganz klar. Na, einmal Teenager-Thematik, wo man ja sowieso da vielleicht noch etwas in der Findungsphase ist und selber überrascht ist, was man auf einmal gut findet oder nicht gut findet. Also das ist schon auf jeden Fall ein großer Teil des Spiels und zumindest in der einen Runde, die ich auf der 3W6 mal gespielt habe, wurde das auch durchaus öfter gewürfelt. Auch wenn tatsächlich keiner Sex hatte in der Runde. Also das wurde nur geknutscht.
Ich habe den Quarterback des Footballteams mit meinem Vampir im Bootshaus verführt.
Oha.
Ja, es gab Oralsex. Oralsex was happening.
Also ich glaube auch tatsächlich, die Monster als Runde da irgendwie sehr zurückhaltend, was das anging. Aber das ist ja auch das Gute bei dem Spiel. Man muss dem Ganzen ja auch nicht nachgeben. Man hat halt nur Nachteile, wenn man es nicht tut und der andere dann quasi so einen Einfluss und so eine Macht über einen erlangt.
Ja, das ist auch was der Harald Eckmüller hat auf Twitter gesagt, dass sie das Thema auch relativ häufig haben in ihren Runden, dadurch, dass sie ja auch viel die PBTA-Systeme spielen. Dass sie aber so ein bisschen so die Leitlinie haben, dass sie PG-13, also so eine Altersbegrenzung wie im Kino halt, was man so ab 12, 13 sagen würde, dass sie das halt quasi eingeführt haben.
Genau, es wird dann abgeblendet.
Ja.
Das reicht ja in den meisten Fällen auch.
Monster Hearts ist von Every Alder und auch von Every Alder ist Dream is Q und Dream Apart. Da muss ich jetzt gestehen, habe ich nur den 3W6 Podcast zugehört, das Interview mit Every Alder, fand das aber wahnsinnig interessant und das steht ganz dringend auf meiner Ich muss es unbedingt spielen Liste. Es hat ein apokalyptisches Thema, aber mit so ein bisschen so ein Team-Effort in der Apokalypse zu überstehen, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, man baut quasi eine Community. Wo wir gerade bei der 3W6-Con waren, da hat der Harald ja auch einen Playtest für sein hoffentlich irgendwann erscheinendes Spiel Esprit Nouveau angeboten. Und das ist auch ganz interessant, weil es auch sehr mit Beziehungen arbeitet. Da geht es ja um die Erforschung des Äthers. Und ich möchte jetzt gar nicht so viel über das Spiel erzählen, weil ich auch gar nicht mehr weiß, ob das schon gewollt ist. In jedem Fall geht es, was die Beziehung angeht, halt darum, dass diese Ätherreisen und die Beschäftigung damit so einen gewissen Suchtfaktor haben. Aber die Beziehung, die man hat zu anderen Spielercharakteren oder zu NPCs, ist halt das, was einen in der realen Welt festhält und verankert. Das fand ich auch einen sehr schönen Mechanismus.
Ja, gut.
So, Saga of the Icelanders, das hast du doch schon gespielt, ne?
Das habe ich schon gespielt. Das ist ja darauf angelegt, dass man so eine Familie, eine Sippe auf Island spielt, eine Wikinger-Sippe, die halt auch sehr krass so diese Rollenbilder verfestigt hat, so dass das, als wir das gespielt haben, nicht so besonders mit romantischen Beziehungen war, sondern es war vor allen Dingen mit familiären Beziehungen und familiären Hierarchien und wie das untereinander funktioniert und mit den Nachbarclans und sowas. Also wir waren in dem Spiel alle miteinander verwandt. Wir waren zwei Schwestern oder zwei Halbschwestern und ein Vater.
Aber es gibt ja auch hier Spielzüge für Kinderzeugen und Kinderkriegen.
Das stimmt. Ja. Also Sagas of the Icelanders, da ist die Sterblichkeit relativ hoch. Ja, du kannst dich halt fortpflanzen und dann kannst du deine Kinder weiterspielen und dieses Ganze so ein bisschen so generationenweise fortführen.
Mhm.
Aber natürlich diese verwandtschaftlichen Beziehungen und sowas ist in diesem Spiel natürlich zentral.
Ja, ist ja auch mal noch ein ganz guter Aspekt, dass so Beziehungen ja auch nicht immer, wie gesagt, hatten wir in der letzten Folge, glaube ich, schon, dass Beziehungen nicht immer romantische Beziehungen meinen muss. Ne?
Ja.
Ja, dann war da natürlich noch Kagematsu, da haben wir ja nun schon ausführlichst drüber gesprochen, aber auch da ist er natürlich, witzigerweise würde ich ja nicht sagen, dass Kagematsu irgendwie eine Art von Romance-Rollenspiel ist, so gar nicht. Also das wurde irgendwann mal so bezeichnet und so, nee, es geht ja eigentlich überhaupt nicht um Romantik, es geht darum, welche Wege man als hilflose Frau in einem voll föderalen System überhaupt gehen kann und dass es da nicht viele andere Optionen gibt. Und ja, die Regelmechanik hat natürlich ganz viel drin, was man machen kann, von Kurs bis gemeinsame Nacht und so weiter, aber das ist für mich trotzdem kein Rollenspiel, was ich irgendwie als romantisches Rollenspiel bezeichnen würde.
Ja.
Gut, dann noch ganz kurz weitere Systeme, die uns genannt wurden, die wir jetzt nicht selber kennen. The King is Dead ist ein Rollenspiel von den Bakers, von denen ja auch Apocalypse World stammt. Und da gibt es wohl auch Judith Horche auf Tanzszenen. Ja, also es gibt aber so Annäherungen auf Bällen und Tanzszenen und halt auch so vorsichtige Berührungen in halt anscheinend an einem Adelshof spielenden System. Dann Prism. Prism ist ein relativ neues Rollenspiel. Da spielt man so Unterwasserwesen und es geht auch sehr viel um Beziehungen und ja, auch verschiedene Kategorien, emotionaler Schmerz, körperlicher Schmerz, Connections zu anderen und dass man sich gegenseitig helfen oder sich unterstützen kann, wenn man halt eine Beziehung hat zu der anderen Person. Und Cortex wurde uns doch genannt. Das ist ein Universalsystem und darauf beruhen zum Beispiel so die Rollenspiele, zum Beispiel das ist Supernatural oder wie ich gelernt habe, es gibt auch ein Leverage-Rollenspiel. Und da sind wohl auch sehr viele Sachen drin, die mit Beziehungen spielen und die das auch in den Fokus stellen.
Ja, es gibt auch noch The Good Society, das ist, glaube ich, so ein bisschen Jane Austen-mäßig. Ein Rollenspiel, das immer auf einem sozialen Event, apropos Tanzen, das fiel mir jetzt gerade noch ein, das immer auf einem sozialen Event spielt, wie einem Geburtstag, einem Ball, ja, sowas. Da geht es halt auch viel um die Beziehungen und untereinander. Das haben wir aber erst geplant fürs neue Jahr, dass wir das mal spielen.
Ja, dann in der Kategorie Liebe, Beziehung und so weiter kann vorkommen, aber halt eher im Hintergrund. Zum Beispiel Pendragon wurde uns da genannt, da geht es wohl auch viel um so Familienstrukturen und wurde uns von Philipp Neitzel auf Twitter genannt. Und das hat Mechaniken zur Minne und im Gründen von Familien und man kann die Nachkommen der Dynastie dann auch als Charakter weiterspielen. Ah, also so ähnlich wie bei Saga of the Icelanders.
Das war, glaube ich, auch mal im Dorpcast. Ich erinnere mich.
Das kann gut sein. Dann Numenera Destiny. Da kann man halt auch als langfristiges Ziel sowohl sowas wie ein Geschäft gründen oder eine Forschung machen, aber halt auch eine Familie gründen oder Nachkommen zeugen drin haben. Siebte See hat es mit drin als Charaktermotivation zum Beispiel. Also etwas ein langfristiges Ziel, auf das man so hinarbeitet. Mhm. Und bei City of Mist hat man ja auch zum Beispiel als eins der Playbooks, die man spielen kann, die Finding Relationship. Da kann man dann halt, wenn man das auswählt, sagen, ich möchte gerne, dass diese Beziehung im Vordergrund steht.
Ah, okay. Gut. Dann gibt es noch die Spiele, die explizit darauf ausgerichtet sind, dass man eine Romanze spielt oder eine Liebesbeziehung oder auch eine irgendwie anders geartete Beziehung, eine Freundschaftsbeziehung oder sowas. Da ist, ich glaube im Moment, ich würde sagen, das prominenteste Beispiel StarCrossed von Alex Roberts.
Definitiv, ja.
Ja, für die, die es noch nicht kennen, StarCrossed ist das Romantic Dread. Dread ist ja das Horror-Rollenspiel mit dem Jenga-Turm, bei dem man statt zu würfeln Jenga-Steine zieht und wenn der Turm fällt, passieren grauenhafte Dinge. Und bei StarCrossed passieren auch grauenhafte Dinge, wenn der Turm fällt. Es ist auch nicht wirklich einfach ein Dread-Hack, sondern es ist schon ein in sich selbstständiges Spiel, das auch nur so 20 Seiten Regeln hat und sich auch einfach mit einem Jenga-Turm und einem ganz kurz gefassten Charakterbogen spielen lässt. Und man spielt da ja Star-Crossed Lovers in einem Setting der Wahl. Also Star-Crossed Lovers heißt ja so viel wie, dass die Beziehung unter einem schlechten Stern steht oder dass die zwei Königskinder nicht zusammenkommen können. Also man spielt ein Liebespaar, das eigentlich zum Scheitern verurteilt ist. Und das kann man halt in beliebigen Settings spielen. Also was weiß ich, die imperiale Agentin und der Rebellensoldat im Star-Wars-Setting funktionieren genauso wie die beiden Liebenden in Brokeback Mountain. Man legt halt vorher das Setting fest und den Grund, weshalb man vermutlich nicht zusammenfinden kann. Und dann ja spielt man so einzelne Hooks für 8 verschiedene Szenen durch, solange der Turm halt stehen bleibt.
Und wenn der Turm umfällt, gibt man den Gefühlen nach. Und
genau, und man gibt ihn, also je nachdem, wann der Turm umfällt und wie viel man bis dahin schon erreicht hat. Es gibt auch da so verschiedene Moves. Und je nachdem, wie viel man da erreicht hat bis dahin, passieren halt unterschiedliche Dinge durch die Tatsache, dass man seinen Gefühlen nachgibt.
Ja, dann haben wir noch ein System, das wir jetzt noch nicht unbedingt selber kennen. Breaking the Ice und Shooting the Moon. Das sind zwei Spiele. Breaking the Ice spielt man 3 Dates zwischen 2 Personen, die 3 ersten Dates, und entscheidet dann hinterher, ob die dann jetzt zusammenkommen. Und bei Shooting the Moon spielt man quasi so eine Art Love Triangle. Also man spielt im Prinzip entweder 2 Leute, die um einen NPC quasi konkurrieren, oder man spielt zu dritt 3 Leute, bei denen halt 2 davon hinter einem her sind. Under My Skin ist ein Spiel, das kann man sowohl als Rollenspiel als auch als LARP spielen. Da geht es viel so um soziale Dynamiken, wie halt zum Beispiel getrennter Partner und neue Flamme oder auch alte Freunde oder Familie. Und das ist wohl ein Spiel, was sich halt ja mit Themen beschäftigt, die unter die Haut gehen, wie der Name schon sagt. Was ich halt auch noch kenne, ist The Sky is Grey and You are in Distress. Da habe ich immer ein Actual Play von gehört. Das ist ein Spiel für zwei Personen. Da spielt man zwei Leute, die eng befreundet sind und einer von beiden hat ein Geheimnis und möchte darüber reden. Dann würfelt man halt vorher aus, was das Geheimnis ist und spielt dann im Prinzip anhand von so vorgefertigten Fragen diese Konversation aus. Und du hast noch was mit Orgien.
Ich habe natürlich noch was mit Orgien.
Und Krustentieren, Frau Vogt.
Definitiv. Das ist auch, also ich habe auch leider gar nicht mehr nachgeguckt, ob das noch, das überhaupt jemals offiziell im Handel war oder wie auch immer. Es gibt das Spiel Bacchanalia. Und soweit ich das damals verstanden habe, das war zu der Zeit, es passte total, als ich Herr der Legion und Herren des Schwarms meine Orgienbücher geschrieben habe. Da kam Bacchanalia raus. Ich glaube, das hat ein Winzer in Italien in Auftrag gegeben als Beigabe zu seinem Wein.
Oh mein Gott, was für eine Entstehungsgeschichte für ein Spiel.
Ich habe damals den Sphärenmeister angeschrieben, ob er das besorgen kann. Und natürlich konnte er es besorgen, weil der Sphärenmeister kann alles besorgen. Und deswegen besitze ich Bacchanalia. Das ist im Prinzip so eine Art, es ist ein Kartenspiel. Es ist auch in einer Verpackung wie ein Kartenspiel, aber es ist natürlich eigentlich ein Rollenspiel. Also es spielt 61 nach Christus. Und man spielt es eigentlich mit 3 bis 6 Personen. Jeder stellt eine Figur dar, die eines Verbrechens angeklagt ist gegen das Römische Reich. Es spielt also immer in Italien oder um Rom herum. Und jeder Charakter ist mit seinem oder seiner Geliebten auf der Flucht und ja, kommt so mehr oder weniger zu einer Orgie. Also so ist das halt.
Wie das halt so passiert.
Wenn man halt mit seinem Geliebten auf der Flucht ist, dann kommt man halt auch schon mal auf eine Orgie. Und in diese Orgie mischen sich die Götter ein, das heißt Bacchus und Venus, spielen ihre Spiele auf Erden. Und es kommen aber noch natürlich blutrünstigere Götter dazu, wie Mars. Und es kommen Saturn und all sowas. Und die haben also so ein bisschen ihre menschlichen Agenten und plotten da so gegeneinander. Und welches Paar jetzt welches Ende erhält, also ob man ein blutrünstiges Ende unter den Schwertern der Soldaten findet oder vor Gericht gestellt wird oder ob man tatsächlich die Flucht schafft und Venus Gunst erringt, das ist so ein bisschen davon abhängig, welche Karten man hat und welche Erzählrechte man hat. Und es geht so ein bisschen hin und her und jeder erzählt Teile dieser Orgie. Wir haben das ein paar Mal gespielt, allerdings nicht mit 3 bis 6 Personen, sondern wir haben es gehackt, dass wir es zu zweit spielen konnten. Weil entgegen meinem Ruf kann ich tatsächlich nicht Orgien beschreiben, wenn noch jemand anderes als mein Mann im Zimmer ist. Und was mir auch noch eingefallen ist, und da waren andere Leute dabei, zum Beispiel der Sphärenmeister Roland Barr, von dem ich gerade gesprochen habe. Wir haben noch Love in the Time of Quarine gespielt.
Ah ja, richtig.
Das ist im Prinzip die persische Variante oder persisch angelehnte Variante von Liebe in den Zeiten des Seyr. Da die Hanna Möllmann Seyr schon gespielt hatte und neugierig auf Quarine war, haben wir also Quarine gespielt. Und da ist das Setup, dass es zwei Brüder gibt, die zwei Schwestern erobern wollen. Also die beiden Brüder kommen aus einem ja mehr oder weniger verfeindeten Reich und versuchen jetzt so dieses andere Reich mit einer Heirat für sich einzunehmen. Und dann ist es natürlich so, dass das nicht freundlich aufgeht und jeder nimmt sich eine Schwester zur Frau und dann werden die beiden Reiche versöhnt, sondern auch mithilfe von Karten gibt es da ganz irrwitzige Beziehungskonstellationen. Die Mutter, die einen der geplanten Ehemänner ihrer Töchter verführt und ja, auch da bricht nachher heilloses Chaos aus. Leute sterben.
Ja, okay, cool. Also das war jetzt so die Liste der Sachen, die uns genannt wurde oder selbst eingefallen ist. Da würde ich ja eigentlich mal konstatieren, dass Spiele, in denen Romance vorkommt, durchaus und bis auf den Vormarsch sind im Moment, oder?
Das würde ich auch sagen, ja.
Ja, das finde ich schon interessant.
Wir haben bei unserer Recherche auch festgestellt, es gibt da auch Beispiele, die jetzt vielleicht nicht so gut gelungen sind.
Oh Gott, ja.
Also gerade je älter es wird, desto unsensibler wird es eigentlich leider, kann man so sagen.
Es gab wohl 2002 ein Rollenspiel, das sich Fatal nennt.
Ja, the Date Rape RPG Without Dating.
Also ich will gar nicht wissen, was das genau ist. Ich habe es mir auch nicht angeguckt. Es hat Vergewaltigungsregeln, mehr muss man dazu nicht wissen. Ich möchte da irgendwie, ach, bitte googelt es nicht und guckt es euch nicht an. Das muss ja irgendwie keinen Support hier kriegen.
Was wir auch gefunden haben, war ein Zitat von Kiera McGran, die ja selber auch Spieldesignerin und auch Bloggerin. Und die sagte, dass häufig Sex auch im Rollenspiel dazu benutzt wird, so zu provozieren und zu schockieren. Und das, was halt am meisten schockiert und provoziert, sind halt leider so gewalttätige und rapey Sachen. Und ihrer Ansicht nach ist das was, was jetzt auch sehr, ja, einfach so als Thema auch irgendwo langweilig ist und uneinfallsreich. Und dass sie sich im Prinzip freut, dass es neue Spiele gibt, die so auf den Markt kommen und die das ganze Thema Sexualität nochmal auf eine ganz andere Weise irgendwie beleuchten. Auch die dunklen Seiten davon, aber halt nicht in Bezug auf Vergewaltigung, sondern durchaus auch so, ja, wie bei Monster Hearts halt auch Scham und Gelüste, die man sich nicht eingestehen will und solche Sachen.
Richtig. Und es gibt also eins, was halt immer wieder genannt wird, als absolut positives Beispiel ist, halt das Numenera Glimmer, heißt es, glaube ich, also quasi eine kleine Minispielhilfe von Shanna Germain. Und die heißt, ich glaube, einfach Love and Sex and the Ninth World. Und die ist halt vor allem deshalb bemerkenswert, weil sie nicht nur darauf eingeht, dass das Thema Sexualität am Spieltisch durchaus Probleme bringen kann, weil es bei Spielern auch zum Vorschein bringen kann, wenn sie da irgendwelche Ansichten haben, die man vielleicht am Spieltisch nicht haben möchte. Also wenn sie halt sehr frauenfeindlich oder homophob oder was auch immer dann auf einmal werden, sobald dieses Thema kommt. Da geht es halt drauf ein, was ich sehr gut finde. Mhm. Und es geht halt auch darauf ein, dass Rollenspiele und die Settings, die da in irgendwelchen Fantasy-Welten ferner Zukunft oder was auch immer angesiedelt sind, ja auch ganz andere Vorstellungen zum Thema haben können. Das ist ja etwas, was sehr oft gar nicht so mit berücksichtigt wird.
Ja, das ist dieses übliche Ding, dass der Eskapismus dann doch wieder irgendwie total konservativ und immer dasselbe ist, ne? Also
ja, oder halt auch einfach die ganze Gesellschaft. Also diese aus der jetzigen Welt bekannte patriarchale Gesellschaft ist halt irgendwie immer so ein bisschen das Default-Setting, was auch nicht wirklich hinterfragt wird. Also es wird dann vielleicht, wenn es eine abweichende Gesellschaftsform gibt, wird halt irgendwie erklärt, wie das ist und wo das herkommt und wie das dann anders ist da. Aber es fühlt sich irgendwie gar keiner bemüht, sich zu erklären, warum eigentlich in der Fantasy-Welt irgendwie immer nur die Männer auf dem Thron sitzen, weil das ist ja so der Standard. Da geht halt im Vorwort der Spielhilfe Jenna Germain von weg und sagt halt, die Leute in der neunten Welt haben nicht dieselben Kulturvorstellungen, nicht denselben Druck, nicht dieselben Erwartungen. Sie haben eine sehr andere Sicht auf die Dinge, auch was Beziehung und Sex angeht, und das sollte man berücksichtigen. Und ansonsten ist das wohl auch eine durchaus gute Spielhilfe, die halt auch lustige Sachen drin hat. Diese kleinen Mini-Artefakte, die man halt zum Beispiel auch mal benutzen kann, um einfach mal für ein paar Stunden sein Geschlecht zu ändern.
Ja.
Oder dergleichen. Oder seine sexuelle Orientierung mal kurz zu ändern. Und ja, also ein sehr witziger Herangang.
Das fällt mir gerade auch noch ein, weil das war nämlich, glaube ich, auch Teil davon, worüber wir bisher noch gar nicht in den Folgen geredet haben, ist, dass beim Thema Sexualität es ja auch in Fantasy-Settings immer auch um Verhütung geht oder halt Nicht-Verhütung. Ne? Also ich meine, bei Fantasy-Settings führt Sex häufig zu Kindern. Und auch darauf geht die Spielhilfe ein, dass ja beim Sex einfach auch Verhütung eine Rolle spielt und man das halt so oder so regeln kann.
Stimmt.
Das ist ja auch sowas, wo man sich in der Gruppe wahrscheinlich einig sein sollte. Ist das jetzt was, was wir so handwaving, es gibt halt so ein Kraut und das nehmen wir immer und dann passiert das nicht? Oder ist das was, was irgendwie komplizierter sein sollte und naja, botch-anfälliger sozusagen, sodass man da halt auch ein gewisses Risiko läuft? Oder tut man gewisse Dinge nicht, damit keine Schwangerschaft passiert oder so?
Ja, das ist, finde ich, auch so ein Thema. Das kommt irgendwie nie vor. Ich habe das ja schon erzählt, ich habe das ja damals sehr gefeiert in deinem Geister des Landes Jugendroman, dass da, wenn die Protagonisten in dem Teenager überschwangen und dann ins Bett gehen, dass da dann doch nochmal drüber geredet wird, wo dann jetzt eigentlich die Kondome liegen.
Ja, Mann! Das ist mir wichtig.
Ja, es ist auch sehr, sehr wichtig. Also ich finde das sehr super.
Ja.
Ich finde, das kommt wirklich, also na gut, die SA zum Beispiel löst es ja sehr einfach mit, hier, es gibt Dreierlieb. Es wächst auf jeder Wiese und es verhütet bei Mann oder Frau.
Selbst das mal. Sehr praktisch. Ich höre auch ganz häufig, also leider immer noch, dass in Sexszenen Verhütung als unromantisch oder so empfunden wird. Also ich arbeite ja auch ein bisschen als Lektorin und dann merke ich bei Sexszenen durchaus auch an, haben die mal über Verhütung nachgedacht? Und dann ist meistens die Antwort, ach komm, das wird doch jetzt hier die Stimmung killen. Und ich meine, ich bin ja dann nur die Lektorin. Ich habe da, ne, wenn der Autor, die Autorin das jetzt so findet, dann ist das ja sein ihr Buch, aber ich finde eigentlich, dass es absolut dazu gehört. Und es ist für mich auch kein unromantisches Thema, darüber nachzudenken, wie man nicht schwanger wird davon.
Nein, also im Gegenteil. Ich finde es sehr romantisch, wenn dann beide darüber nachdenken.
Danke, dass du dir Gedanken gemacht hast, Partnerin, Partner,
ja,
super.
Ja, verrückt. Dass es immer noch so ein Tabu ist.
Mhm.
Da können wir nochmal recherchieren. Welche Verhütungsmethoden gibt es in welchem Rollenspiel?
Eine eigene Folge Verhütung im Rollenspiel.
Verhütung und Perioden.
Die hört keiner mehr.
Oh Gott, ja. Verhütung, Numenera.
Ja, Numenera gehört ja an sich zu den Systemen, bei denen es unter allen möglichen Sachen auch Regeln für Sex gibt. Und das sind ja dann im Prinzip Rollenspiele, bei denen der Fokus eigentlich auf was anderem liegt. Also zum Beispiel bei World of Darkness gibt es übersinnliche Fähigkeiten, die einen besonders attraktiv machen.
Ich habe ja nie World of Darkness gespielt und ich habe mich da, also nachdem Cypher, also jetzt nicht der Numenera Cypher, sondern der Twitter-User und Nanoyards Cypher, an dieser Stelle vielen Dank für die umfangreichen Ausführungen zum Thema Sex und World of Darkness. Ich wusste da vorher nichts drüber und habe interessiert mir durchgelesen, wie das da so ist und habe dann hinterher gedacht, okay, das ist vielleicht auch schon ein etwas älteres Spiel und das merkt man daran irgendwie.
Ich finde auch immer, wenn das nochmal so auftaucht bei Twitter oder in Blogs, wird mir auch bewusst, wie wenig wir das damals, als wir es gespielt haben, auf diese Weise thematisiert haben und wie wenig sensibilisiert wir dafür auch waren. Also da kommen schon auch Sachen vor, die doch deutlich, ich sag mal, non-con sind, ne? Also non-consensual oder die schon fast so Richtung emotionale, psychische Erpressung oder sowas gehen. Also gerade so diese Blutsbande bei Vampiren.
Ja, da habe ich auch, also ich habe mir das, wie gesagt, erklären lassen und dass quasi, also durch dieses Bluttrinken ein Mensch vom Vampir so komplett abhängig und quasi hörig wird. Also das, naja, das öffnet ja natürlich Tür und Tor für Missbrauchsbeziehungen jeglicher Art und Weise. Mhm. Oder bei Werwolf diese schwächeren, nicht Werwölfe, aber Kindvolk, die aber nötig sind, um mehr Werwölfe zu produzieren. Ja. Und dann, wie sagt er so schön, lay back and think of Gaia.
Wir haben sehr viel Werwolf gespielt und bei uns waren die Kindfolks immer halt unsere Love Interests und wir haben die geschätzt und ihre Meinung gerne gehört und all sowas. Also wir haben es nicht so mit diesem lay back and think of Gaia gespielt. Ich glaube, das war einfach, wir haben es halt nicht so gespielt, aber es ist tatsächlich, man kann das so spielen. Es ist so angelegen. Es gibt auch bestimmte Stämme von Werwölfen, bei denen das auf jeden Fall auch deutlicher in diesen Stammesbüchern steht, dass sie das so handhaben.
Ja, das ist schon ganz schön krass. Ja. Das ist schon ganz schön krass.
Wir haben immer so die Hippie-Umweltschutz-Werwölfe gespielt. Die waren da nicht so drauf, aber ja.
Nur weil es irgendwas im Setting gibt, was in die Richtung geht, muss man es ja um Gottes Willen auch nicht da irgendwie an den Spieltisch bringen. Also so als Setzung fand ich das schon sehr, ich meine, klar, es ist natürlich auch schon wieder irgendwie 20 Jahre alt, dass die ersten Spiele davon erschienen und ich glaube, so gerade mit diesem, die Welt ist dunkel und böse und der Dopcast hat ja gerade eine Folge zum Thema World of Darkness gemacht und da sagt ja der Thomas auch, wenn es zwei Möglichkeiten gibt und eine davon ist die schlechtere, würde der World of Darkness vermutlich die schlechtere passieren. Von daher passt das schon irgendwie ins Bild, aber ich glaube, das würde man heute vielleicht irgendwie, wenn man es neu designen würde, hoffentlich nicht mehr so machen.
Es ist auch, also Disclaimer, es ist auch so, dass ich Ende der 90er, Anfang der 2000er viel World of Darkness gespielt habe und seitdem nicht mehr. Also ich bin mit der N-Wot, mit der New World of Darkness im Prinzip ausgestiegen. Wir haben die Apokalypse nicht überlebt und haben danach nicht mehr wirklich World of Darkness gespielt. Das heißt, ich weiß auch einfach nicht, wie das heute geregelt ist. So was man in letzter Zeit an Skandalen von White Wolf hört, haben sie es wahrscheinlich nicht viel sensibler neuerdings geregelt, aber da will ich jetzt auch nichts behaupten, keine Ahnung.
Kennen mich da auch nicht genug aus, um dazu was zu sagen. Und darum geht es ja jetzt auch gerade gar nicht. Aber das ist eine gute Überleitung. Judith, du hast dich doch mit verschiedenen Safety-Tools beschäftigt.
Genau, ich habe mich mit einigen Safety-Tools beschäftigt oder habe mir mal einen Überblick verschafft. Bestimmt keinen allumfassenden, aber ich kann vielleicht ein bisschen was dazu erzählen. Die X-Karte ist ja das bekannteste Safety-Tool. Da haben wir ja auch in der letzten Folge schon drüber geredet, dass es eigentlich immer sinnvoll ist, eine X-Karte auf den Tisch zu legen. Oder wenn man es dann mal vergessen sollte, dass vielleicht alle am Tisch wissen, dass sie sich da trotzdem drauf berufen können oder so. Also dass es diese Methode gibt, zu sagen, das ist ein Thema, das bei mir eine Grenze berührt, von dem ich vielleicht vorher noch nicht mal wusste, dass es eine Grenze berührt und ich muss das nicht rechtfertigen, sondern ich kann auf die X-Karte deuten oder ein entsprechendes Signal geben oder einfach sagen. Wir hatten das auch schon mal mündlich, dass jemand sagte, da würde ich jetzt aber die X-Karte ziehen. Und dass man dann einfach dadurch sagt, dieses Thema ist, möchte ich nicht haben und dann wird die Situation anders gelöst, ohne dass darüber diskutiert wird und ohne dass derjenige das rechtfertigen muss. Und das ist natürlich schon was die Umgebung, besonders auf Cons, aber natürlich auch einfach zu Hause am Tisch für einen sicherer macht. Und ich weiß, dass immer häufig in Foren und Facebook-Gruppen argumentiert wird, dass das den Spielern die Willkür gibt, die Story jederzeit zu beeinflussen und Dinge aus der Story rauszunehmen, auf die man gerade keinen Bock hat. Und so ist es halt einfach nicht. Es ist ein emotionales Schutzinstrument, mit dem man für das eigene Wohlergehen sorgt. Und jeder, der was anderes behauptet, ist ein Idiot.
Und mal davon abgesehen, was ist denn schlechteren, wenn Spieler Sachen, auf die sie keinen Bock haben, abblocken können?
Das heißt ja immer, man könnte dadurch die Stories verhindern.
Genau, aber möchte ich als Spieler vielleicht auch nicht drei Abende was spielen, was mich derbe ankotzt? Also ich meine, what?
Du untergräbst damit doch die Macht der Spielleiterin. Ja, also dann sollte man vielleicht auch mal ein bisschen Selbstreflexion über das eigene Verständnis von Macht und Hierarchie walten lassen, wenn man sich so stark gegen die X-Card engagiert. Gut. Aber das sind nur meine 5 Cent. Dann gibt es das Safety-Tool Cut and Break. Cut and Break kommt ursprünglich aus dem LARP. Ich weiß auch jetzt nicht, ob es dafür eine deutsche Variante gibt.
Ich würde behaupten, dass an deutschen Filmsets auch Cut gerufen wird.
Also Cut und Break sind im Prinzip 2 Safety-Tools. Das Wort Cut. Im LARP ist es so, dass in diesem Fall quasi die Ingame-Handlung für diesen Charakter abbricht, weil man halt eine persönliche Grenze überschritten hat. Das Wort Break wird verwendet, also im Prinzip nicht Break wie brechen, sondern Break wie bremsen. Das wird verwendet, um zu sagen, dass man sich unbehaglich in dieser Situation fühlt und dass man merkt, dass es auf persönliche Grenzen zusteuert, dass man es aber im Spiel noch deeskalieren kann oder einen Schritt zurücktreten kann und das Spiel dadurch nicht abbricht, sondern einfach ein bisschen mildert. Das funktioniert natürlich im Pen-Paper-Rollenspiel genauso wie im LARP. Und das, finde ich, zum Beispiel ist was, was ich mir gut vorstellen kann, wenn man beschließt, am Tisch zum Beispiel Sexszenen auszuspielen oder auch von mir aus irgendwie Gewaltszenen. Und man möchte sich vielleicht man möchte das vielleicht detaillierter machen, weil es jetzt gerade in der Story relevant ist oder irgendeine Bewandtnis hat. Und dann möchte man das aber vielleicht dadurch auch ein bisschen steuern, dass man Codewords hat, bei denen man sagt, in die Richtung kann es noch gehen, das kann ich noch mitmachen und in die Richtung nicht mehr. Ähnliches Lines and Veils. Spricht man Veils, Veil aus? Ich bin mir da immer unsicher, ob es Veil oder Veal heißt. Das ist im Prinzip was ganz Ähnliches wie das Cut and Break. Es wird aber vor dem Spiel festgelegt. Eine Line ist halt etwas, bis da kann ich gehen, aber nicht weiter. Das wäre also sowas, wie wenn wir sagen würden, Sex am Spieltisch wird bei uns nicht ausgespielt. Und das ist halt quasi so das Limit, bis da gehen wir und dann gehen wir aber nicht weiter und dann ist es vorbei. Und der Veil ist dann was, wo man halt so ein bisschen so den Schleier wirft. Also ich würde sagen, wenn man jetzt eine Sexszene in einem Buch zum Beispiel hat, dann wäre die Line, dass man wirklich quasi nach dem Kuss abblendet und dann kommt die nächste Szene und die Charaktere liegen nackt im Bett und unterhalten sich noch oder rauchen eine Zigarette. Und der Veil wäre halt, wenn die Szene in Gang kommt und dann aber abbricht, bevor es allzu explizit wird.
Ja.
Deswegen könnte ich es mir gut auch in Bezug auf Sexszenen vorstellen, aber es funktioniert natürlich in Bezug auf alles mögliche andere. Dabei ist halt nur das Ding, dass man das vorher wissen muss. Anders als bei dem Cut and Break, wo man es im Spiel sagen kann.
Es gibt auch den Script Change, also die Veränderung im Drehbuch sozusagen. Das sind im Prinzip 3 Karten, Rewind, Pause und Fast Forward. Also man kann sagen, Moment, können wir noch mal kurz zurückspulen? So wollte ich das jetzt eigentlich nicht. Man kann sagen, Moment, können wir kurz Pause machen und mal kurz irgendwie drüber sprechen, was jetzt hier eigentlich gerade passiert. Oder Fast Forward ist halt einfach, ja, ganz klassisch. Die gehen jetzt miteinander aufs Zimmer, aber dann möchte ich schon gerne vorspulen zum nächsten Morgen, wo sie dann nackt im Bett liegen und oder die Zigarette rauchen. Ähnlich wie Cut and Break funktioniert die Support- oder Consent-Flower. Das ist im Prinzip eine Ampel, ein Ampelmechanismus mit Rot, Gelb, Grün, wo man halt sagen kann, Grün, ja, finde ich super, gerne mehr in die Richtung. Gelb ist, so wie es jetzt ist, ist okay, aber bitte dabei bleiben. Und Rot ist, nee, bitte nicht. Damit bitte mal zurückrudern.
Konkret ausprobiert habe ich tatsächlich bisher nur die X-Card, die mittlerweile eigentlich so bei uns immer auf dem Tisch liegt. Also Script Change ist, glaube ich, was, das hatten wir alle schon, also zumindest aus meiner Erfahrung ist das was, was wir alle schon mal im Rollenspiel hatten, dass wir sagen, okay, wir spulen jetzt nochmal kurz zurück und die Szene ist jetzt irgendwie so krumm gelaufen, bitte lass uns die nochmal irgendwie von vorne anfangen. Also wir haben das ab und zu schon mal.
Ja, das lag ein totales Missverständnis vor oder so.
Ja, genau.
Das gibt's ja auch manchmal. Irgendwer hat die Situation total falsch verstanden.
Das hat meistens noch nicht mal was damit zu tun, dass sich jemand unbehaglich fühlt, sondern es ist häufig einfach irgendwie halt, wie gesagt, Missverständnis oder keine Ahnung. Also da gab es schon mal häufiger Situationen, wo wir unproblematisch zurückgespult haben. Aber ich könnte mir auch vorstellen, eine von diesen Mechanismen, wo man sagt, ja, auf die Weise weiter oder eskalier das noch ein bisschen oder deeskalier es ein bisschen. Also das würde ich mal ganz gerne im Rollenspiel ausprobieren. Das mache ich demnächst mal.
Ja, es kommt natürlich auch darauf an, was für Themen drin sind. Wobei ich sagen muss, ich finde es gut, wenn man zumindest die X-Card einfach immer dabei hat, auch wenn man das total harmloses spielt, weil es ist halt normalisiert, ne? Weil es halt ein Zeichen dafür ist, dass man erstens anerkennt, dass man nicht wissen kann, welche Themen vielleicht jemanden total umhauen, auch wenn es vermeintlich harmlos ist. Und zweitens finde ich es halt einfach auch, also es hat ja auch was damit zu tun, wie man als Gruppe miteinander umgeht. Ja. Ne? Dass man sagt, wir respektieren und schätzen uns genug, um jederzeit die Möglichkeit zu haben, ohne große sich erklären und rechtfertigen zu müssen, zu sagen, nee, das möchte ich jetzt aber nicht.
Ja, genau.
Ich kann nur dafür plädieren, dass diese, zumindest die X-Card verwendet wird, gerade wenn man mit Leuten spielt, die man nicht kennt oder auf Cons oder dergleichen. Bitte überlegt euch das mal, ob ihr das nicht auch einführen könnt, weil eigentlich tut es keinem weh und ist eigentlich nur hilfreich. Ja, vielleicht wollen wir abschließend noch mal kurz darüber reden, wie das bei uns jetzt ist, was für uns gute oder schlechte Ansätze sind, um das Thema einzubringen und wie wir das so handhaben.
Ja.
Also beispielsweise in meinen DSA-Runden, es gibt bei DSA ja das wunderbare, also DSA 4, ja das wunderbare Talent Betören, da wird dann auch schon mal drauf gewürfelt tatsächlich. Weil das ja auch nicht nur Flirten ist, sondern auch, es hat ja sogar die Unterkategorie Liebeskünste. Das heißt, es wird dann ab und zu, wenn man das jetzt noch nicht weiter ausspielt, dann schon mal drauf gewürfelt. Auch das kann ja gelernt oder will ja gelernt sein. Ne? Mhm. Also auch wenn wir jetzt irgendwelche Szenen jetzt nicht unbedingt weiter ewig ausspielen. Eigentlich finde ich es immer sehr cool, wenn es irgendeine Art von Mechanismus gibt, der gerade in Systemen, die eher kurze Sessions haben oder keine Kampagne, sondern ja One-Shots sind, irgendeine bestimmte Art von Beziehung mit ins Spiel bringt. Das muss jetzt nicht irgendwie auf Romantik, Sex oder sonst was abzielen, aber gerade die Sachen, die die meisten PBTA-Games drin haben, dass man am Anfang zu den anderen Spielern eine Beziehung definiert, finde ich immer echt ganz cool, weil man hat dann schon so eine Vorstellung, wie die Charaktere so drauf sind, wie sie zusammengehören, was für Drama sich da entfalten könnte. Aber auch so Sachen wie die berühmten Sex-Moves von Apocalypse Worlds oder die Spielzüge bei zum Beispiel Monster Hearts finde ich halt deshalb gut, weil es total klar sagt, das ist ein Teil der Erzählung, ist ein Teil des Spiels und es wird dazu gehören. Und wenn man das nicht möchte, sollte man vielleicht lieber was anderes spielen. Das finde ich auf jeden Fall einen sinnvollen Ansatz, weil ganz ehrlich, sonst ist ja auch irgendwie die Spielleitung ein bisschen allein gelassen mit dem Thema.
Ja.
Weil ich meine, es nützt ja nichts, wenn man jetzt 100 Seiten Würfeltabellen zum Thema Geschlechtsorgane und Sexpraktiken hat, wenn man überhaupt nicht angeleitet wird, wie man das im Spiel sinnvoll und schön und respektvoll einbringen kann. Es ist ja gerade ein Thema, was auch ein bisschen sensiblen Umhang benötigt. Und da finde ich es immer gut, wenn das Spiel dann einfach auf erzählerische Ebene so ein paar Anregungen gibt, wie man damit umgehen kann, wie man das einbringen kann, damit da nicht Sachen bei rauskommen, mit denen sich eigentlich gar keiner wohlfühlt und die irgendwie zumindest für die Hälfte der Beteiligten irgendwie unangenehm sind.
Ja, ich finde es selber auch schön, dass das in letzter Zeit so vertieft auch behandelt wird von Rollenspielen, weil ich einfach finde, es ist ein Thema, was sehr häufig nur sehr klischeehaft behandelt wird. Also es ist ja auch was wir auch in der Romanwelt und Filmserienwelt immer wieder sehen. Es gibt diese bestimmten Tropes, was Sexualität angeht, gerade im Fantasy-Bereich. Es gibt dieses Trope der vermeintlich plotrelevanten Vergewaltigung eines weiblichen Charakters, die dann durch die Liebesbeziehung wieder geheilt wird oder irgendwie sowas. Und ich finde, das war halt jahrzehntelang, das merke ich auch aktuell bei der ein oder anderen Twitter-Diskussion, nicht nur der um die gekennvolle Sexszenen, sondern auch noch andere, wo befreundete Autorinnen schreiben. Ich habe halt einfach jahrzehntelang gedacht, das gehört so in Romane rein, das ist fester Bestandteil von dem Drama, was in Romanen drin ist. Ich finde es sehr begrüßenswert, dass es in letzter Zeit einfach noch einen ganz neuen Blickwinkel auch im Spiel und selbst im schriftstellerischen Bereich auf dieses ganze Thema gibt. Das kommt sicherlich auch dadurch, dass queere Themen stärker im Mittelpunkt stehen, dass Leute anfangen, sich mit Themen wie Polyamorie auseinanderzusetzen. Und ich finde, dass das sehr positiv ist, was dabei rumkommt. Dass es nicht nur die Liebe gibt, die in der Ehe mündet mit den Kindern versus die Vergewaltigung, sondern dass ein buntes Themenfeld eröffnet wird, wo man ganz anders noch angehen kann.
Das ist doch vielleicht ein gutes Fazit zum Thema Sex in Regeln. Romantik in Sexregeln, Romantikregeln. Ja, also letztendlich kann man als Abschluss vermutlich nur sagen, überlegt, ob es etwas ist, was ihr gerne im Spiel haben möchtet und guckt dann, dass ihr es so einbringt, dass sich alle damit wohlfühlen. Es stellt sicher, dass es alle okay finden. Und wenn ihr es in eurem Hausregelsystem, ihr es ja immer spielt, jetzt nicht unbedingt was drin habt, dann guckt einfach, wo man andere Mechanismen findet, die man da vielleicht noch einbauen kann oder ob man vielleicht mal sagt, okay, wir spielen mal jetzt einen Abend mal ein anderes System und guck mal, wie das damit umgeht. Weil ich würde auch sagen, dass das eine Entwicklung ist, die gerade so in den letzten Jahren aufgekommen ist. Und in Deutschland kommt ja immer alles so mit 10 Jahre Verspätung aus den USA angefühlt. Von daher denke ich, kann man da hoffen, dass es auch vielleicht hierzulande in der nahen Zukunft nochmal Spiele geben wird, die das Thema wirklich respektvoll und vielseitig und divers behandeln und das dann auch vielleicht hier noch ein bisschen bekannter machen, um diese Themen auch einzubringen.
Ja, genau. Es ist ja auch schwierig für alle, für die in Englisch eine Hürde noch darstellt, also Regelwerk auf Englisch zu lesen. Da ist es jetzt im Moment schon schwierig, auf dem deutschen Markt Spiele mit dem Fokus zu finden.
Ja, stimmt. Genau, vielleicht möchte ein Verlag sich mal berufen fühlen, mal Monster Hearts zu übersetzen.
Und Starcrossed.
Jetzt haben wir 2 Folgen über Romantik und Sex geredet. Das soll jetzt vielleicht erstmal reichen. Aber wenn ihr noch Themen habt, die vertiefend behandelt werden könnten, wir waren ja schon bei Verhütung, vielleicht gibt es noch was anderes.
Verhütung und Menstruation.
Ja, richtig. Ja, genau. Schreibt uns auf Twitter, wenn ihr diese Folge möchtet. Wir machen das, wenn ihr das möchtet, aber ich bin mir gerade nicht so sicher, ob das einer will. Okay, aber jetzt zum Schluss kommen wir dann nochmal zu unserem Medienthema. Nachdem ich letzte Folge ja was über einen Film erzählt habe, erzählt Judith mir jetzt mal was über eine Comicreihe.
Wir haben ja überlegt, welches Medienthema wir machen können und dass es ja passend wäre, wenn wir etwas hätten, was tatsächlich eine Liebesbeziehung wirklich in den Fokus stellt, was wir besonders toll fanden. Und da habe ich mal so ein bisschen nachgedacht und die Reihe, also für mich so das Ding, was sich um eine Liebesbeziehung dreht und herausgekommen ist die Saga-Comicreihe von Fiona Staples. Das ist die Comiczeichnerin und Brian K. Vaughan, das ist der Texter. Die schreiben und zeichnen zusammen seit, ich glaube, 2013 diese Comicreihe, die im Prinzip Star Wars mit Sex ist, habe ich mal so als Beschreibung gehört. Das trifft es natürlich noch nicht so ganz. Es ist vielleicht irgendwie Star Wars mit Romeo und Julia und sehr, es ist einfach so irre. Wenn man es nicht kennt, sollte man es sich angucken. Ich weiß gar nicht mehr, wie genau auf Saga gekommen. Durch die Geek, genau. In der Zeitschrift Geek war das besprochen. Da habe ich gedacht, die Zeichnungen sehen so cool aus. Ich habe zwar seit 150.000 Jahren keinen Comic mehr gelesen, aber den bestelle ich mir jetzt mal und gucke mir den mal an. Es war Liebe auf den ersten Blick. Der Comic hat jetzt bisher 9 Bände. Den 9. wünsche ich mir zu Weihnachten. Mein Mann ist schon informiert. Und es beginnt damit, dass die beiden Hauptcharaktere Elena und Marco ein Kind bekommen. Und zwar in so einer Hinterhof-Klitsche, wo nur die beiden anwesend sind. Denn die beiden sind auf der Flucht. Elena kommt von einem Planeten, wo alle Bewohner Flügel haben. Also sie sind humanoid, haben aber Flügel, unterschiedliche Flügel. Sie hat mehr so Käferflügel, andere Leute haben mehr so beeindruckende Adlerflügel. Und dieser Planet liegt im Krieg mit seinem Mond. Und auf dem Mond leben Leute, die Hörner haben. Es ist also so diese Engel-Dämonen, nicht Thematik, aber so Optik so ein bisschen. Beziehungsweise die Hörner sind auch so ein bisschen widderartig, also so satyrmäßig. Oder wie Hirsche oder, also wie bei den Flügeln gibt es auch bei den Hörnern eine sehr weite Variation.
Und die sind dann gemeinsam geflohen, in eine Orgie geraten, haben nicht verhütet und kriegen jetzt ein Kind.
So ungefähr war das, ja. Die beiden haben sich kennengelernt, weil Elena eine Soldatin war und eigentlich war Marco auch ein Soldat, aber er ist in Kriegsgefangenschaft geraten. Und Elena hatte ein Faible für Liebesromane, also so richtig billige Schmonzetten. Und ihre Lieblingsschmonzette war A Nighttime Smoke. Das hat sie gelesen und dabei hat sie dann irgendwie in dieser Strafkolonie, wo sie eigentlich Wachdienst schob, Marco kennengelernt und eine philosophische Erkenntnis gehabt, nämlich die des friedlichen Verweigerns, was in diesem Liebesroman verklausuliert vermittelt wird. Und die beiden finden darüber zueinander und so ein bisschen zum Pazifismus, der aber immer wieder herausgefordert wird und sind geflohen. Und das erfährt man natürlich in den Comics so nach und nach. Es beginnt also mit der Geburt ihrer Tochter, die sowohl kleine Hörnchen als auch kleine Flügel hat und deswegen natürlich eine absolute Missgeburt darstellt. Dieser mittlerweile galaxisweite Krieg jagt also diese Familie, um ja einfach zu verhindern, dass es überhaupt bekannt wird, dass aus Liebe zwischen diesen beiden Völkern ein Kind entstehen konnte. Dann passieren unfassbar viele Dinge, die ich gar nicht alle erzählen kann. Aber die ganze Zeit steht diese Liebesbeziehung zwischen den beiden im Fokus. Und drumherum gibt es, wie nennt man das, Monitorkopf tragende Monarchen, transsexuelle Hornträgerinnen, die Schwiegereltern, die plötzlich auftauchen. Ein Frauenknast, wo die Oma mit der Enkeltochter eingesperrt wird. Drogenrausch als Fernsehmoderatorin und 1000 andere Dinge. Und die beiden trennen sich und finden sich wieder und zeugen noch ein Kind. Und das, es geht immer weiter. Es soll niemals aufhören. Ich möchte, dass es 50 Jahre lang Saga-Comics gibt.
Das klingt wild, aber irgendwie auch sehr cool.
Unfassbar wild. Also es ist auch unfassbar witzig gemacht, weil die einfach einen Ideenreichtum haben. Und die Zeichnungen sind einfach sehr, sehr schön und teilweise auch sehr, sehr eklig. Also die scheuen auf keinen Fall vor irgendwelchen Geschlechtsteilen von schorfverkrusteten Riesen zurück. Vor kurzem.
Ich sah auf Twitter das Bild. Ja. Wenn man sonst nichts über den Comic weiß, ist das so ohne Kontext irgendwie verstörend, aber ja.
Es gibt halt alle möglichen Alien-Varianten, inklusive Babys, die aus Planeten geboren werden und sowas. Oh. Es sind irrwitzigste Sachen dabei. Es gibt den Sexplaneten Sextillion, wo man nur zur Vergnügung hingeht, wo dann aber Abgründe wie Kindesmissbrauch und sowas mit vorkommen und ja, alles Mögliche. Also dieser Comic hat einen unfassbaren Facettenreichtum.
Okay.
Gerade in den letzten Bänden, fand ich, kam auch, also es gab immer schon das schwule Journalistenpaar, das den Protagonisten hinterher forscht und versucht herauszufinden, was denn jetzt genauso schlimm daran ist, dass diese beiden ein Kind haben. Aber in letzter Zeit kommen halt auch noch, finde ich, noch deutlich mehr auch da diverse und queere Themen und so rein.
Mhm. Ist aber schon eher ab 18 dann so quasi, oder?
Ja. Das okay. ist ab 18.
Ja, cool. Dann sag doch nochmal schnell, das gibt es auch auf Deutsch oder nur auf Englisch und wo kriegt man das her?
Also ich habe die Bände auf Englisch. Saga 1 bis 9 gibt es bei Image Comics. Und auf Deutsch gibt es die Saga Comics bei CrossCult.
Das klingt cool. Ich werde das auf die Liste setzen von Dingen, die ich mir angucke, wenn das Regalbrett der ungelesenen Bücher auf die Hälfte geschrumpft ist.
Gut, also das war meine Romance-Empfehlung. Eine Geschichte, die sich über einen langen Zeitraum mit Romantik, Sex und der Beziehung zwischen zwei Leuten beschäftigt und einen trotzdem bei der Stange hält, auch wenn das Kind ja schon geboren ist. Geschichten hören ja normalerweise auf, wenn das Kind geboren wird. Und diese Geschichte fängt da an.
Dann würde ich sagen, was das mit unserer 6. Folge? Kommentare, Fragen und so weiter. Gerne wieder an gewohnter Stelle per E-Mail an feedback@genderswap-podcast.de oder auf Twitter unter @genderswappod.
Oder auf unserer Website als Kommentar unter der Folge www.genderswapped-podcast.de. Ja, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Ihr seid jetzt nicht zu verstört. Und sehen uns dann hoffentlich Anfang Februar wieder.
Wir danken euch fürs Zuhören und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss.